Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Mein Name ist immer noch Dennis Rink, bin Chefredakteur bei der VRM und auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte sprechen. Hallo, Herr Korte.
Ja, guten Morgen oder guten Tag oder wie auch immer. Ich stehe auch nach wie vor zu meinem Namen.
Und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Normalerweise unterhalten wir uns ja über Politik in Rheinland-Pfalz, Hessen oder deutschlandweit. Aber heute, Herr Korte, das hat damit zu tun, wo ich Sie so erreiche, wollen wir mal den Blick nach Amerika richten. Denn wo treiben Sie sich denn gerade rum?
Ja, in Washington treibe ich mich rum, Washington D.C., zu einer Wahlbeobachtung. Bin ein paar Tage hier, werde auch noch ein paar Tage hier sein. Insofern bietet es sich an, darüber zu sprechen. Nicht nur, was sich hier tut, sondern es geht ja auch um Parallelen, die man beobachtet. Ich bin Wahlforscher für die Parteien in Deutschland weitgehend, aber nicht für die amerikanischen Parteien und für das Wahlsystem. Insofern ist die Beobachtung des Vergleichs eigentlich das Interessante, was mich immer wieder reizt. Das ist meine 6. Wahlbeobachtung, die ich seit Bush Junior hier mache. Ausnahme muss man die Wahl Corona, ansonsten sieht man den Wechsel, den Wandel, den man hier ganz gut erkennen kann.
Wenn man aber 2 Wochen vor der Wahl sich in Washington aufhält und man ist Wahlbeobachter, was beobachten Sie denn dann so, ganz blöd gefragt?
Einmal das Bewusstsein, dass natürlich dies nur ein Ausschnitt ist. Das hat mit der Wahl und des Wählens wenig zu tun. Die USA ist ja ein gigantisches Wahlsystem, was länder- und kommunalweit organisiert ist, was auch das Problem charakterisiert. Nein, aber hier sind die Thinktanks, hier sind die Zentralen. Von hier aus wird viel im Wahlkampf gesteuert. Hier sind die Strategieeinheiten, die Strategieexperten und natürlich auch die Wahlforschung, die in Amerika eine Rolle spielt. Und dann muss man natürlich mal in Swing States nach Pennsylvania oder so weiterfahren, nach Virginia. Das folgt noch in den nächsten Tagen, um sich dann vor Ort in den Staaten, bei denen es um Häuserschluchten letztlich geht, auch zu erkundigen.
Ich würde heute mal wieder unseren schon bekannten Modus verwenden. Ich stelle eine einfache Frage, eine vermeintlich einfache, und Sie holen wahrscheinlich etwas weiter aus für eine komplexere Antwort. Wer gewinnt denn?
Ja, das ist die Frage der Deutschen. Wir sind ja zerblümelter, wie wir an die Sache rangehen. Und das lässt sich bei dieser Wahl mit der Zergrübelung noch weniger beantworten. Ich glaube, am Ende der Woche ein Gefühl zu haben, um diese Frage zu beantworten. Insofern wäre das ganz gut, wenn wir das beim nächsten Mal machen, um das dann aufzuklären. Weil was sich bestätigt, ist, dass wir am Wahlabend vermutlich kein Ergebnis haben werden. Das zeichnet sich ab, weil es nicht nur knapp ist, sondern weil man eben auch leicht damit rechnet, dass durch die Briefwahl sich die Ergebnisse nochmal verändern werden und das Auszählen vielleicht noch ein paar Tage dauern kann. Also davon gehen im Moment hier alle fest aus und es ist auch interessant, so manche Randbeobachtungen, dass die Privatjets irgendwie gebucht worden sind für den Abend, um dann gleich loszufliegen, die Anwälte zu schicken, um Wahlen auch anzufechten. Aber das machen beide Lager ganz offensichtlich.
Wenn Sie sagen, die Frage, wer gewinnt, ist die Frage der Deutschen, was ist denn die Frage der Amerikaner?
Ja, wem sie überhaupt trauen können, was mit dieser Institution des Wählens zusammenhängt. Das hat sich ja aufgelöst von dem, was so ein System stark macht. Also es war immer mal umstritten und umkämpft sowieso, aber es befindet sich fast in Auflösung, weil man durch die Deepfakes, durch die Manipulationskraft auch der neuen Medien ohnehin nicht mehr weiß, was Wirklichkeit ist. Und das greift hier in den Wahltag so ein, zumal einer eben mit Trump, so ein grotesker Clown letztlich, wie er sich ja aufführt, dazu geradezu animiert, zu hinterfragen, was denn daran wirklich noch echt und ernsthaft sei. Also diese Frage nach der Gültigkeit dessen, was jetzt bevorsteht, die treibt viele Amerikaner um und sie greift natürlich das Fundament von Freiheit an, weil es um die Sicherung von Institutionen geht und Institutionen sind die Wahl.
Wissen dann, wenn Sie den, ich meine, Trump ist ja derjenige, der bei seiner ersten Wahl den Begriff von Fake News erstmal in die Welt gebracht hat und diesen stetigen Zweifel an Informationen und auch an Medien ja platziert hat. Wissen die Amerikaner dann, was sie wählen oder bewegen die sich fernab von Themen in diesem Wahlkampf?
Die Hauptauseinandersetzung läuft zum Thema Wirtschaft. Das lässt sich schon erkennen. Und zwar Wirtschaft erlebt im Alltag. Und das zweite große Thema ist die Migration. Insofern ist das in großer Parallele auch zur Bundesrepublik zu sehen. Da gibt es auch eben Themenüberschneidungen. Und die Alltäglichkeit, hier in einem doch sehr teuren Umfeld zu agieren, zu leben, treibt Wähler an, daraus ihre Schlussfolgerungen zu ziehen, wen sie denn wählen können. Und in der Regel, wenn der Alltag jetzt schwer bezahlbar ist, wählt man nicht das, was man kennt, sondern das andere. Und das Trump-Lager hat es eben auch geschafft, bislang eine Aura zu verbreiten, dass es zur Trump-Zeit damals den Amerikanern ökonomisch besser ging. Also das sind eigentlich die Hauptthemen, die eine Rolle spielen. Und wenn man hier im Alltag eben rumläuft, auch in Washington DC, das war nie billig, ist es aber, ich war vor Corona das letzte Mal hier, also genau vor 5 Jahren, unglaublich teuer geworden. Dann merkt man, dass das ein verdichtetes Motiv sein kann.
Ich versuche ja manchmal mir auf die Zunge zu beißen, aber für zwei warme Essen am Tag reicht es noch, oder müssen wir uns Sorgen um sie machen?
Ja, ich bin ja so, dass ich auf jeden Fall die Abos von VRM bis zuletzt halte. Insofern muss ich immer um diesen Abo-Preis herumrechnen, was ich mir noch leisten kann. Da bin ich aber zuversichtlich, dass es funktioniert.
Wenn man jetzt auf Trump schaut und die Themen, die Sie gesagt haben, die ein bisschen analog ja auch zu politischen Entwicklungen in Deutschland oder auch in Europa laufen, wenn man überlegt, dass er mit diesem Slogan damals America First ja auch diesen nationalen Protektionismus erstmal aufs Schild gehoben hat, wenn man sich jetzt Entwicklungen innerhalb der EU anguckt, Richtung Migration und Sicherung von Grenzen, ist das eine Parallele, die man ziehen kann, die in Amerika vorher einfach ein Thema war, was dann zu uns geschwappt ist?
Ja, es ist ja sowas wie eine Schrebergartenmentalität, die sich ausgeprägt hat, bei dem man immer erstmal an sich selbst denkt und alles schützen möchte. Das ist so ein Gewand eines nostalgischen Nationalismus, der sich ausgebreitet hat. Das ist durchaus eine weltweite Entwicklung auch zu autokratischen Systemen, zu populistischen Systemen. Aber ich finde das was anderes noch interessant. Wir haben ja durch Harris gesehen, dass man mit einer Person etwas reden kann. Und dass es so einen Aufbruch gibt, den man auch dann organisiert, voller Optimismus, dass das gelingen kann. Und das finde ich das Interessante. Wenn wir an Deutschland denken, haben wir viele Aufbruchsbereite, wir haben aber ganz viel Ratlosigkeit, ganz viele, die resigniert sind, die aber warten gleichermaßen, dass eine Person, eine Partei etwas sehnsuchtsvoll aufgreift und praktisch aus dem Gestern uns so ein bisschen befreit in etwas Besseres. Da ist also die Substanz einer liberal-demokratischen Erneuerung als Fortschrittserzählung. Wenn so viel nicht klappt und wir nur noch jammern, das würde ich nicht unterschätzen. Und das hier zu beobachten, das ist sehr interessant. Das kann am Ende ja nicht reichen, vielleicht. Aber diese Parallele, die ist für den Wahlkampf zur Mobilisierung interessant. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich weiß nicht, Sie können sich ja bestimmt nicht mehr erinnern, was wir letzte Woche besprochen haben. Das ist ja viel zu weit weg für Sie. Über die Merkel-Lücke, ne? Also wer besetzt hier diese Merkel-Lücke in Deutschland? Die progressive Mitte, die scheint offen zu sein, umkämpft zu sein. Und wer kann sie besetzen? Ich glaube, nach Wiesbaden, wenn die Grünen sich selbst robertisiert haben, könnte die Chance sein, dass sie darauf genau zusteuern. Und das ist eine Beobachtung, die man hier aus Amerika ableiten kann, dass dann, wenn Aufbruch jemand anbietet, viele auch gerne mitmachen.
Ja, im Glück, Herr Kort, ich habe von unserem netten Mike Dornhöfer, meinem Kollegen hier, der für die Technik zuständig ist, gelernt, den Podcast darf ich nicht unterbrechen, sonst versteht man am Ende nichts mehr. Sonst hätte ich natürlich vehement widersprochen, dass mein Erinnerungsvermögen nur eine Woche reicht. Das ist wahrscheinlich wesentlich kürzer.
Ja, das ist das Schicksal. Ich meine, das hängt ja auch mit dem Beruf zusammen, ne? Chefredakteur. Das ja, wird man wahrscheinlich nur mit einem Kurzzeitgedächtnis.
Ja, weil was interessiert mich das auch von gestern? Ich gucke ja nach vorne.
Ja, genau. Es gibt ja den alten Satz, es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern. Und das scheint ja Ihr Lebensmotto zu sein.
Ja, in der digitalen Transformation sprechen wir jetzt von E-Papern, aber das Grundmotiv dahinter stimmt noch.
Da ist was dran, wie sich Kommunikation verändert hat hier in den Strategie. Instituten, die wir besuchen, wo wir unterwegs sind, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie ungleich die amerikanischen Institute und damit auch die amerikanischen Parteien etwas über ihre Wählerinnen und Wähler wissen im Vergleich zu dem, was wir wissen. Wir wissen nichts. Und wenn wir versuchen, etwas zu wissen, dann greift der Datenschutz. Also dann dürfen wir es nicht wissen. Das eröffnet natürlich in den USA die Wahlmanipulation, weil man Stimmen manipuliert, Anrufe manipuliert, all das, man sich nicht mehr sicher ist, wer mit wem spricht. Aber die konkrete Mobilisierung an der Haustür, das Telefonieren oder die Mail, die man bekommt oder irgendein Messenger-Dienst, das ist irre, wie abgestimmt das ist auf Einzelne, auf die Swing States, also in den Bereichen, in denen es am Ende die umkämpften Straßenzüge sind. Das ist etwas vollkommen anderes als bei uns, weil wir meinen immer, Parteien haben viel Geld bei uns, um Wahlkampf zu führen. Das ist eine Legende, das ist ein Bruchteil. Und sie müssen versuchen, es sinnvoll einzusetzen zur Wählermobilisierung, wissen aber praktisch sehr wenig über die Wähler. Sie wissen etwas, was Agenturen umfragetechnisch aufbereiten, aber nicht im Detail, was gezielt die Motive von Wählerinnen und Wählern sind.
Sie haben eben erwähnt, dass durch den Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris bei der Kandidatur in Amerika sich ja auch eine neue Stimmung und ein neues Narrativ entwickelt hat. Plötzlich war Biden nicht mehr der Alte, sondern Trump war der Alte und man hatte das Gefühl, Harris ist die Herausforderin, obwohl sie amtierende Vizepräsidentin ist. Wenn ich das jetzt aus meinem normalen Mediennutzungsverhalten aus Deutschland in den letzten Wochen betrachte, ist es aber relativ ruhig um sie geworden und dieser Hype hat zumindest bei uns etwas abgenommen oder abgeflacht. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung in Amerika?
Hier ist genauso. Hier setzt sich das Großkapital, kann man sagen, letztlich durch. Mit Elon Musk an der Spitze, der täglich 1 Million ja verschenkt für Wähler, die sich registrieren lassen, für die Republikaner verlost und mit anderen Millionen auch eingegriffen haben. Es sind 4, 5 kalifornische Unternehmen, die das massivst unterstützen. Und so kämpft sich hier in der Öffentlichkeit das Trump-Lager ganz eindeutig zurück. Und das, was wir in Deutschland messen, ist reine soziale Erwünschtheit. Das hat mit dem, was hier in Amerika sich abspielt, überhaupt nichts zu tun. Also der Eindruck stimmt. Hier ist es auch so, dass Trump-Lager in vieler Hinsicht wieder die Oberhand gewonnen hat in der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Zweite Wahrnehmung meinerseits ist, dass der Wahlkampf irgendwie eine komische Wendung insofern genommen hat. Also Harris aus meiner Sicht redet wenig über konkrete Projekte oder Inhalte und Trump ist ja aber auch in seinen Hasstiraden ruhiger geworden. Ist das falsch oder ist das eine Strategie, weil er merkt, dass er eigentlich, wenn er so weitermacht, gar nicht schlecht unterwegs ist und Harris ja auch nur als Persönlichkeit gepunktet hat? Oder wie nehmen Sie das im Moment wahr?
Wunsch ist in der Tat, dass Harris etwas konkreter anbietet an Themen, die die große Ideen eher herunterbricht. Aber sie ist offenbar in den Interviews für viele Wählerinnen und Wähler doch stark in der Defensive, wenngleich sie keine Wahlkampffehler macht, sondern nach wie vor auch gut ankommt. Aber Trump macht das immer Gleiche, ne? Und da ist interessant zu sehen, dass man sich auch daran gewöhnt hat, dass er die Lüge so normalisiert hat, dass egal wer gewinnen wird, dies kollaterale Folgen haben wird für die folgenden 4 Jahre auch. Diese Gesellschaft lebt mit dieser Lüge. Und das ist etwas, was aus dem Alltag schwer verschwinden kann. Also die Wirklichkeit noch für sich zu definieren, zu erkennen, wird immer schwerer. Und das ist nicht nur die Polarisierung von verschiedenen Lagern, sondern wo noch ein Wahrheitsbezug ist bei dem, was man hört, was man sieht, auf was man sich auch gemeinsam verständigen kann. Das ist ein langfristiger Schaden, der sich durch diese Gesellschaft zieht, egal wer da gewinnen wird. Und das hat Trump mit seiner Form der Alltagslüge absolut erreicht.
Es wird ja im Rahmen des Wahlkampfes verschiedenen Medien uns ja auch vorgeworfen, so Stichwort soziale Erwünschtheit, dass wir natürlich alle irgendwie hoffen, aus verschiedenen Gründen, dass Kamala Harris gewinnt. Wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass das entweder nicht objektiv ist oder dass man Amerika oder die Amerikaner nicht versteht, die vielleicht auch Beweggründe haben, Donald Trump zu wählen. Was sehen Sie denn für Gründe, warum man als Amerikaner sich für Donald Trump entscheidet? Was verbirgt sich da für eine Erwartung oder eine Hoffnung dahinter?
Die Hoffnung ist, dass er Politik für mich macht, dass mein Alltag sich verbessert finanziell, dass er Jobs schafft, dass er für Amerika mehr denkt, dass er weniger international Geld ausgibt und damit wir mehr Geld haben für uns selbst, dass er dieses linke, vielleicht auch manchmal woke, dieses auf Ausgleich bedachte, aber auf Egoismus ausgerichtete Selbstbewusstsein, was sich so an der Ostküste ausbreitet, unterläuft. Und das ist eine Konstellation, die wir uns in Deutschland so nicht vorstellen können. Die gibt es in Teilen auch mit Protestverbindungen, also eine zukunftsängstliche Empörungsbewegung. Das ist ja bei der AfD absolut erkennbar. Das ist hier aber in der Form, wie man erwartet, von dem Trump-Lager abgeholt zu werden, auch erkennbar. Also es ist die Hoffnung auf Besserung, auf Jobs und dass die eigentlichen, die hier die Arbeit machen, die Malochen, auch am Ende zur Mehrheit gehören und nicht irgendetwas vom Establishment. Das ist vollkommen absurd, weil es keinen Beleg aus der letzten Wirtschaftszeit von Trump gibt und weil natürlich das Establishment Trump selbst ist. Er hat ja mit dieser klassischen Argumentationsfigur von Populisten, ich bin einer von euch, den Markt beherrscht, aber er ist natürlich keiner von euch, sondern er ist ein steinreicher Akteur, der gar keine Bodenhaftung besitzt.
Sie haben eben schon diesen, fand ich sehr interessanten Begriff der Normalisierung der Lüge eingebracht, was ja tatsächlich stimmt, dass ja seine Auftritte auch in der, sage ich mal, in persönlichen Angriffen und in der Bodenlosigkeit ja schon insofern zur Normalität geworden sind, dass man da selbst gar nicht mehr aufschreckt, wenn man das hört. Wäre ja in einem Politikbetrieb vor 15 oder 20 Jahren in einem Wahlkampf zwischen anderen Kandidaten so gewesen, dass das ein Riesenskandal gewesen wäre, wenn einer so aufgetreten wäre. Kriegt Amerika das nochmal weg, diese Art des politischen Umgangs miteinander?
Nein, das sehe ich nicht. Genau das ist das, was längerfristig bleibt. Nicht nur live ist die Lebensform, in der er denkt, in der er auch am besten ist. Und live kann er eben auch alles behaupten, was ihm gerade zufällig einfällt, auch zusammenhanglos. Das ist egal. Auch Journalisten, die sich bemühen, ihn darzustellen, haben letztlich keine Chance. Und für die Wähler hat man den Eindruck, ist das egal, weil sie ohnehin entweder an ihn glauben oder nicht an ihn glauben und ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das ist eine ganz fatale Konsequenz, wenn der Wahrheitsgehalt, nach dem Politik ja auch suchen sollte, um Erkenntnisgewinn zu bringen und ein Problem zu lösen, gar keinen Bezugspunkt mehr auslöst und die Wahrheit hier auf dem Markt praktisch verkauft wird und nicht sichtbar manipuliert, nur durch irgendwelche Finanzströme im Hintergrund, die bestimmte Themen, Konjunkturen vielleicht betreiben, sondern angeführt von einer Person, die damit letztlich sich nach vorne gebracht hat.
Sie haben sich ja in Ihrem Leben durchaus schon mal mit der einen oder anderen Wahl, auch im beruflichen Kontext beschäftigt. Jetzt ist es ja gerade so, dass in Amerika oder jetzt bei den aktuellen Umfragewerken zum Beispiel die New York Times geschrieben hat, dass es in Swing States und anderen Bereichen manchmal kaum noch messbare Abstände oder sehr, sehr enge Abstände zwischen beiden Kandidaten gibt, dass ja aber zum Beispiel Trumps erste Wahl gegen Hillary Clinton auch sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es dann zum Wahltag hin nochmal einen wesentlichen Unterschied zwischen Wahlergebnis und Umfrage gegeben hat. Ist ein Szenario jetzt auch in dieser Art wieder möglich und glauben Sie, wir erleben ein deutlicheres Ergebnis, als es sich im Moment abzeichnet?
Ja, das zeigt, dass Sie Kurzzeitgedächtnis haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, bitte auf nächste Woche warten. Erstmal weiß ich natürlich nicht, wie die Wahl ausgeht in einer Woche, aber ich habe schon weiter differenzierte Eindrücke sammeln können. Wir haben ja die Chance, unter elektronischen Bedingungen alles auch in Deutschland wahrzunehmen, was sich hier tut, aber nicht mit den Menschen so zu sprechen und so einzutauchen in die Gesellschaft. Das ist ja die Chance, wenn man vor Ort Wahlbeobachtung betreibt. Ich spüre diesen Dingen, die Sie jetzt gefragt haben, natürlich nach, aber es ist unklar, ob sich in diesen verbleibenden wenigen Tagen etwas tut, weil es sich im Moment so verdichtet, dass sich das System selbst verhakt, dass wir also kein Ergebnis haben an dem Abend und vielleicht auch einige Tage danach nicht, weil die Auszählungsprozesse noch andauern genau in den Bereichen, in denen es ganz knapp ist. Das ist das Problem bei Mehrheitswahlrecht. Da muss man eine Stimme mehr haben und dann ist man's. Und wenn man da unsicher ist, dass das die eine Stimme ist, muss man halt nochmal auszählen oder warten, ob eine Postlieferung noch kommt. Ist der Poststempel erkennbar? Ist es also eine Stempelung, die vor dem Wahltag erfolgte und nicht nach dem Wahltag? Das muss ja alles geprüft werden bei knappen Konstellationen. Und dann wird sich das System verhaken. Das ist ein grausames Szenario, aber ich glaube, darauf könnte es hinauslaufen.
Klingt jetzt, wenn ich es in meine journalistische Sprache zum Teil übersetzen würde, als würde dann zum Wahltag hin, beziehungsweise danach auch wieder, wenn man sich jetzt anguckt, was bei Trump passiert ist. Also ich will jetzt nicht sagen, er lässt das Kapitol wieder stürmen, aber es klingt ja schon zumindest nach einer Schlammschlacht und nach einer großen juristischen Auseinandersetzung, bis man zu einer Art Ergebnis kommt, was ja dann auch wiederum eine Nagelprobe für das politische System in Amerika ist, dass dann tatsächlich jemand also dieses Ergebnis auch festlegt und dann einfach Dinge umsetzt. Weil gefühlt Trump ja letztes Mal der Letzte war, der bereit war, aus dem Weißen Haus auszuziehen, weil er ja immer noch sagt, die Wahl ist geklaut worden.
Und der war eben am 20. Januar auch nicht dabei, erstmals. Er hat da eben den Platz leer gelassen. Und damit bis heute auch das Lager, auch die Leute, die für ihn mobilisieren, auch die Strategieeinheiten, die Wahlkampf betreiben und so weiter. Niemand sagt einem, dass er die letzte Wahl verloren hat. Das wird immer umschrieben. Und insofern ist die Vorbildfunktion, die Amerika mal hatte, was Demokratieentwicklung anbelangt, die ist vollkommen weg unter diesem Eindruck. Das selbst, was wir gesehen haben und was wir wahrgenommene Realität für uns war, wird angezweifelt, dass es so war. Also wo ist da das Fundament, auf dem ein Ergebnis, das anerkannt wird, auch reifen könnte? Das ist, ich glaube nicht, dass es hier gleich zum Bürgerkrieg kommt, aber das wird sich so verhaken juristisch, das wird eine ganz besondere Auseinandersetzung, die kein Beleg ist, dass hier in irgendeiner Weise diese Demokratie noch funktioniert.
Da unsere aktuelle Folge heute schon vollgepackt ihrerseits mit Cliffhangern auf die nächste Woche war, würde ich dieses Kapitel zumindest vorläufig für heute mal zuschlagen. Bedanke mich, Herr Professor Dr. Korte, für die Einblicke in Ihre ersten Wahrnehmungen aus Washington heraus. Wie lange treiben Sie sich da jetzt noch rum?
Ich bin bis Freitag hier. Insofern gibt es noch ein paar Tage Eindrücke auch aus anderen Bundesstaaten und dann können wir uns das vielleicht nochmal gemeinsam anhören, ansehen, erleben, was ich dann einbringen kann.
Dann bin ich sehr gespannt, ob Sie die ausgesprochenen Erwartungshaltungen an Ihre Einschätzungen in der nächsten Woche tatsächlich auch einhalten können und wir da eine einigermaßen profunde Einschätzung Ihrer Eindrücke dann bekommen.
Ich werde keinen Trump machen.
Ein bisschen Harris.
Ja, eher.
Dann vielen, vielen Dank, Herr Korte. Weiterhin viel Spaß in Washington. Das war die fünfte Folge von Korte und Ring. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Ring, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.